Herr Jesus Christus, wir kommen gemeinsam vor dich in dem Wissen, dass du uns liebst, dass du in unserer Mitte bist und wir legen dir den Abend hin. Jeden Einzelnen hier lege ich dir hin. Du weißt, wo wer steht, wie es uns geht und jetzt gebrauchst du diesen Abend. Gib uns einen festen Blick auf dich. Verherrlich du dich, Herr. Amen.
Wir haben heute auch noch Zeit, uns auf diesen Jesus auszurichten, durch Musik, durch einen Input, den uns der Tobi weitergeben wird. Ein Anknüpfen an heute Morgen und das möchte ich jetzt Gott hinlegen und ihn um seinen Segen für den Abend bitten. Weil du Jesus bist, sind wir, was wir sind. Da wollen wir von ganzem Herzen zustimmen und dir Danke sagen. Danke dafür, dass du uns ein neues Herz geschenkt hast, dass du uns neue Identität geschenkt hast, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast. Und um dich, Vater, und um dich, Jesus, schauen wir uns heute Abend und wollen unser Herz wirklich öffnen für das, was du uns zu sagen hast, für das, was du ja auf unser Herz legen magst. Ich bitte dich um Segen für den Tobi, mach ihn ja ganz weit im Herzen für deinen Geist und mach uns auch ganz weit im Herzen. Amen.
Wir steigen ein. Und ich mag kurz beten. Jesus, danke, dass du da bist und jetzt führ uns in deine Wahrheit durch deinen Geist. Amen. Okay, heute Morgen war intensiv. Ich fand es stark, wie ihr dabei wart. Auch stark, was ich teilweise schon an Gesprächen drüber hatte mit euch so. Und deswegen war es mir heute Mittag wichtig, manches vielleicht noch ein bisschen anzupassen, auch manches grafisch anzupassen, dass es besser verständlich wird. Und wir machen jetzt so ein Doppeltes. Zum einen lassen wir heute Morgen, war es schon intensiv und kompakt. Zum einen gehen wir da nochmal ein bisschen vertiefend durch diese drei Geschenke, die es gab und diese verschiedenen Stationen, die wir als Mensch durchgemacht haben, weil das eben der Unterbau ist. Und um uns dann in dieses Thema reinzubegeben, dass unser Herz in der Zeit, wo jetzt du und ich gerade leben, Tag für Tag, dass das eben ein Kampfplatz unserer Überzeugungen und unseres Verlangens ist. Und es waren ja schon, teilweise waren so Fragen im Raum, hey, was ist denn jetzt mit Sünde? Ist Sünde überhaupt noch schlecht oder nicht? Ist es okay, wenn ich sündig oder nicht? Da, das war so ein Feld, ein anderes Feld war alles rund um Gefühle. Hey, was sind denn jetzt Gefühle noch? Oder muss ich jetzt Gefühle unter... Wer würde sagen, es ist wichtig, heute Morgen wurde wichtig, dass man schlechte Gefühle unterdrücken sollte? Wer würde sagen, heute Morgen wurde wichtig, dass man gute Gefühle fördern sollte? Und wer würde sagen, heute Morgen wurde weder das eine noch das andere gesagt? Okay, gut, war ein spannendes Statement, wir werden es auflösen. Grundsätzlich geht es überhaupt nicht darum, irgendein Gefühl zu unterdrücken. Das ist ungesund und ganz sicher nicht gut. Aber was das dann heißt und wie ich richtig mit meinen Gefühlen umgehe, das schauen wir uns an jetzt. Ein ganz großes Geschenk ist einfach, dass Gott uns wunderbar gemacht hat. Das war das eine Geschenk von heute Morgen. Gott hat uns wunderbar ausgedacht, tief, vielschichtig und uns Verantwortung mitgegeben. Und damit es ein bisschen deutlicher wird, wann eigentlich Geist Gottes in uns herrscht und wann nicht und so, habe ich das so versucht farblich darzustellen. Der paradiesische geistliche Mensch, so wie Adam und Eva am Anfang geschaffen wurden, der hat einen paradiesischen Körper und der äußere Mensch und der innere Mensch sind pur durchdrungen von Geist Gottes. Der Mensch ist geistlich lebendig und Gottes Geist durchdringt einfach alles. Und dieses Innere und Äußere, nur dass ich es auch mal gehört habe, davon schreibt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 4, diese Unterteilung, die die Bibel macht. Da sagt er, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, also er spricht hier von Herausforderung, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Ein Beispiel dafür, wo das biblisch genauso mit diesen Worten beschrieben wird. Und die zwei Dinge gehören aber, wie wir es heute Morgen hatten, zusammen. Kann man nicht voneinander trennen. Äußerer und innerer Mensch ist eine Einheit. Es gibt kein menschliches Leben ohne Körper. Es ist immer verbunden, eine Einheit innerer und äußerer Mensch. Und was wir uns heute Morgen jetzt so vertieft haben, ist, dass wenn der innere Mensch genauer angeschaut wird, dann wird die Bibel ganz schön vielschichtig, was da drin ist. Und jetzt ist es aber, wenn ihr eure Bibel lest, wenn ihr jetzt sagt, okay, jetzt gucke ich mal alle Stellen und die verschiedenen Begriffe und so, oder euch fällt es einfach so beim Bibellesen auf, dann merkt ihr vielleicht, hä, das ist irgendwie verwirrend, weil manchmal verwendet die Bibel, spricht sie vom Herzen und meint damit den ganzen inneren Menschen und nicht irgendwie das Spezifische. Manchmal spricht sie auch von der Seele und meint damit einfach den ganzen Mensch. Also von Nefesh, diesem Wort, und meint damit einfach alles. Manchmal spricht sie auch von Ruach, von Geist und meint auch alles und so. Deswegen ist es wichtig, wenn man über diese Stellen liest, einfach, dass ihr im Kopf habt, okay, was ist denn jetzt gemeint? Genau, wenn vom ganzen Mensch als Geist in der Bibel gesprochen wird, dann ist damit gemeint, dass er lebendig ist in der Regel, weil Lebenskraft in ihm ist. Und wenn man dann sagt, so in den Sprüchen zum Beispiel, kann es sein, dass einfach der ganze Mensch als Ruach bezeichnet wird, dann geht es um die Lebenskraft. Nur, dass ihr das einmal gehört habt, ist ganz schlimm, wenn man da durcheinander kommt, auch beim Bibellesen oder so, das passiert einfach und gehört dazu. Und was ich euch hier jetzt rausgearbeitet habe in dieser Grafik, ist einfach dieses, wenn man tief reingeht, was sind die speziellen Eigenschaften von diesen Teilen des inneren Menschen. Und dabei ist dann noch ganz wichtig, es ist ja nicht so, du kannst dich jetzt nicht aufmachen und dann findest du da Geist oder Gewissen oder Nefesh oder sowas, sondern es ist eine Bildsprache der Bibel, um zu erklären, wie wir funktionieren, wie Gott sich den Menschen gedacht hat, wie Gott sich das Innenleben gedacht hat. Aber wenn man das jetzt suchen würde, dann ist es alles einfach nur ein Haufen von, ich kenne mich nicht ganz so gut aus, aber irgendwie von Neuronen und Elektronen und von irgendwelchen Dingen, die halt in dem Gehirn so abgehen, was man dann so messen kann bei Gehirntätigkeit. Also es lässt sich jetzt nicht so lokalisieren oder sowas. Genau, das ist natürlich, also das merkt ihr ja, alles, was in einem vorgeht, geht ja irgendwie in Gedanken- und Gefühlswelt ab und das ist sozusagen die Biologie dazu. Aber die Bibel verwendet eben diese starke Begriffe vom tatsächlich Körper ausgehend, um so zu erklären, hey, pass mal auf, so funktioniert dein Innenleben. So hat Gott sich das ausgedacht. Und das eine ist eben Geist, Ruach, von Atem kommen, der für Lebenskraft steht. Das andere war Gewissen. Das ist das Wort um Niere rum, da geht es um die Prüfinstanz, also Gott prüft zum Beispiel die Nieren, aber die Nieren unterweisen und zurechtweisen auch den Menschen, so wird es im AT beschrieben. Und Nefesh, Kehle, meint das ganze Verlangen, wonach wir Verlangen haben. So ist der Mensch aufgebaut. Und das Zentralste bei alledem ist das Herz. Und das Herz leitet all das, was in dir passiert. Ihr habt das Bild im Kopf so, es sitzt am Tisch so. Und jetzt gibt es zwei wichtige Fragen. Wo sind jetzt nochmal die Gefühle? So, überall. Jeder von diesen Teilen produziert Gefühle, weil ohne Gefühle hast du gar keinen Zugang zu dem, was in dir vorgeht. So, wenn die Bibel über diese verschiedenen Teile des Menschseins spricht, dann sind überall Gefühle. Und warum sind die Gefühle blau? Das hat einen Grund. Kennt ihr so Infoschilder, so ein weißes I, meistens mit einem blauen Hintergrund? So, deswegen habe ich es so genommen. Das meint, es ist neutral. Es sind einfach Informationen. Gefühle sind in biblischer Sicht neutral. Wenn du Hass fühlst, dann ist das Gefühl nicht schlecht, sondern das, was hinter dem Gefühl steht, ist das Schlechte. Dass du nämlich jemand hasst. Aber das Gefühl transportiert es einfach nur, dass du überhaupt checkst, oh, ich hasse ja jemand. Wenn du, also ganz einfach ist es ja so, zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, transportiert mir das ja auch auf Gefühls- und Empfindungsebene die Information, oh, übrigens, ich habe Hunger. So, da ist es natürlich ganz banal. Bei Hass ist es schon komplexer. Wenn du Verliebtheitsgefühle, ist das Gleiche. Wenn die kommen, wenn du das spürst, ist es einfach eine Information. Übrigens, du findest die Person jetzt interessant. Das Gefühl ist wieder richtig noch falsch. Es ist einfach die Information. Was du jetzt damit machst, dass du verstehst, oh, ah ja, ich fühle mich übrigens zu Anna hingezogen, was du jetzt damit machst, was ich damit mache, das ist dann das, was das Herz, was die Aufgabe des Herzens ist. So, das heißt, Gefühle sind moralisch neutral, würde man sagen. Was meint es? Es gibt keine sündigen oder heiligen Gefühle, sondern sie sind Informanten. Sie informieren dich, was eigentlich so in dir los ist. Gefühle informieren dich, was so in dir los ist. Und jetzt haben manche vielleicht gedacht, boah, Gefühle sind neutral, alles klar, jetzt ist alles nur noch langweilig und eintönig. Das meint neutral nicht. Neutral meint nur, es gibt weder sündige noch heilige Gefühle, sondern es ist natürlich so, dass es schöne Gefühle gibt. Verliebtsein zum Beispiel, würde ich sagen, ist, wenn das Setting passt und die Person passt und so, ein schönes Gefühl. Es gibt schwere Gefühle, tiefe Trauer, Schmerz, Leid, es ist schon schweren Gefühlen begleitet. Es gibt angenehme Gefühle, oberflächliche Gefühle, unangenehme Gefühle, tiefgehende Gefühle, starke und schwache Gefühle, je nachdem, über was sie dich halt informieren, diese Gefühle. Und jetzt ist es natürlich so, manche Gefühle magst du und andere vielleicht nicht. Was ich gerade gesagt habe, manche von euch feiern vielleicht ultra dieses Verliebtheitsgefühl. Andere kennen es gar nicht und die Nächsten vielleicht nervt es richtig, weil es macht sie unsicher, dieses Gefühl, und es ist eher unangenehm. Ist ganz unterschiedlich. Oder das Gefühl von Druck. Manche mögen vielleicht das Gefühl von Druck. Ich persönlich kann damit viel anfangen, weil es bewirkt Gutes, dieses Druckgefühl in meinem Leben. Für andere ist es ganz schlimm, wenn irgendwie Druck aufkommt, machen sie völlig zu und werden unbrauchbar. So, das merkt ihr vor der Klassenarbeit zum Beispiel. Als ich in der Schule war, ich war an diesem Tisch in der Schule, krasser Druck, krasses Adrenalin, also je nach Klassenarbeit, aber intensiv, insgesamt Anspannung. Und ich habe, bis der Lehrer mir explizit gesagt hat, Tobi, pack jetzt deinen Ordner weg, noch in der Pause davor habe ich durchgeblättert und reingesoakt, weil ich habe ein gutes Kurzzeitgedächtnis. Einmal wurde ich sogar an der Uni speziell ermahnt und verwarnt, wenn ich jetzt nicht sofort mein Zeug wegpacke, dann bin ich durchgefallen. Aber so, ich habe bis zur letzten Sekunde alles reingerast. Ich habe auch mit niemandem gequatscht in der Pause davor, das so, sondern alles reingerast, weil ich wusste, das macht locker eine halbe Note aus oder noch mehr bei meinem Kopf, wie der funktioniert. Andere, wenn die mich gesehen hat, hat es die schon genervt und waren so, Alter, ich brauche jetzt gar nichts mehr, ich brauche jetzt Ruhe, ich muss irgendwie spazieren oder irgendwas. So, ist ganz unterschiedlich. Ich kann mit dem Druckgefühl viel anfangen, andere, für die ist es völlig unangenehm und sie brauchen eher eine Ablenkung davon. Okay, nur ein Beispiel davon, dafür. Das Gefühl von Angst. Jetzt würden alle sagen, das mag natürlich niemand. Naja, manche, auf einer gewissen Ebene mögen es manche ja schon. Dieser Nervenkitzel, manche feiern das. Und andere sagen, Junge, niemals Bungee-Jumping. Was das für Gefühle in mir auslöst, wenn ich nur daran denke, absoluter Albtraum. Und andere sagen, oh geil, Bungee-Jumping, yo, ich liebe diese Gefühle, die da in mir ausgelöst werden. So, das heißt, oder gruseln oder so, ist ganz unterschiedlich, ob man das mag oder nicht mag. Und natürlich kannst du manche Gefühle feiern und du kannst manches auch genießen. Ey Leute, ich liebe es, wenn Gott mir in der Lobpreiszeit das schenkt, dass das, was ich in meinem wovon ich in meinem Herzen überzeugt bin, wenn ich das auch fühle. Ich liebe das, wenn ich so baden darf, auf allen Ebenen, auch mit meinen Gefühlen in der Herrlichkeit Gottes, und ich so den Eindruck habe, wow, jetzt ist es fast so ein bisschen Himmel. Es ist für mich das tiefste und schönste Gefühl, das es überhaupt gibt, diese Präsenz Gottes auch fühlen und spüren zu dürfen, ist ein Geschenk. Das ist auch nicht richtig oder falsch, sondern das ist dann einfach, wenn ich das spüre, dann ist die Information dahinter, Gott schenkt mir das gerade. Die Information dahinter ist nicht, ich bin gerade richtig oder falsch, sondern die Information ist, Gott schenkt mir das gerade, dass ich das so erleben darf, weil es prinzipiell ein Geschenk Gottes ist. Und Gott hat auch seine Gründe, warum ich das manchmal nicht erleben darf. So ist es bei mir. Es kann aber auch sein, wenn du dich wohl im Lobpreis fühlst, dass du halt einfach einen Zugang hast zu Stimmung, zu gemeinsamen Singen, zu der Atmosphäre, zu dem du spürst, dass das hier drumherum Geist Gottes ist, kann aber sein, du innerlich bist eigentlich komplett leer in Bezug auf Gott und du fühlst es nur sehr oberflächlich, weil in der Tiefe gar nichts damit verwoben ist. Geht auch, man kann absolut oberflächlich krasse Dinge fühlen, ohne dass da was Tieferes ist. Im Ganzen alles im Bereich Sex kann man auf einer oberflächlichen Ebene krass intensive und heftige Gefühle erleben, aber es ist absolut oberflächlich und leer. Oder man kann es in gottgedachter Weise in einer Tiefe erleben, sodass die Herzensebene, das Ja zueinander, die echte Liebe zueinander, sich damit verbindet und es so, wie es Gott sich auch gedacht hat und ist viel tiefer. So, das heißt, du kannst Gefühle mögen oder nicht mögen, ist alles in Ordnung. Nur im Umgang mit Gefühlen ist es wichtig, Gefühle sind neutral. Sie informieren dich über das, was in dir los ist. Und zu der Zeit im Paradies gab es keine Gefühle, die dir schlechte Informationen gebracht haben. Zumindest fast nicht, außer vielleicht in der einen Situation, wo es Eva verbockt hat, weil ja alles von Geist durchdrungen war. Und dann informieren natürlich die Gefühle auch über schöne Dinge so. Aber wichtig zu checken, okay, Gefühle, die aufkommen, sind prinzipiell neutral und ich kann sie mögen oder nicht mögen, aber im Umgang ist es wichtig zu überlegen, worüber informiert mich dieses Gefühl gerade? Und darüber ist es dann wichtig, mit meinem Herz zu überlegen, ist mir das wichtig oder nicht. Gefühle sind ganz, ganz wertvolle Informanten und sie sind ganz, ganz schreckliche Leiter. Du kannst Gefühle super nutzen, um dein Leben in guter Weise mit Gott zu leben, aber wenn du dich davon leiten lässt, absolut schräg. So, und jetzt sage ich hier ja die ganze Zeit, das Herz ist die Leitung und sowas. Und jetzt haben wir ja in unserer Zeit genau das. In unserer Zeit würden wir doch sagen, hey, ist voll wichtig, dass du auf dein Herz hörst. Wer hat so einen Spruch ungefähr schon mal irgendwo gehört? Ist wichtig, dass du auf dein Herz hörst. So, jetzt überleg dir mal, ob du dem zustimmen würdest. Prinzipiell aus biblischer Perspektive ist der Satz einfach Schwachsinn. Der macht überhaupt keinen Sinn, weil man hört immer auf sein Herz aus biblischer Perspektive. Ich mache immer das, was mein Herz entscheidet. Ich kann nicht auf mein, also ich, mein Herz leitet all das, was in mir passiert. Was in meinem Herzen abgeht, ist zu überlegen, was fange ich damit an. Das heißt, und das ist genau der Punkt, worauf ich höre in diesem Sinne, wenn heutzutage gesagt wird, du sollst auf dein Herz hören, dann ist es aus biblischer Perspektive, meint es eigentlich, du sollst auf dein Verlangen hören, auf deine Nefesh, auf deine Wünsche und Sehnsüchte. Das wäre biblisch gesehen, was heutzutage mit diesem Satz gemeint wird. Und da checkt ihr ja schon, okay, das ist aber schon ein großer Unterschied. Das heißt, ich muss vielleicht ein bisschen umdenken, was ich so alles gesagt bekommen, weil das biblische Herz hat mit dem heutigen Herz ganz oft ziemlich wenig zu tun. Deswegen ist ja auch dieses Gehirn da drin. Nochmal, wir hatten es heute Morgen schon, das Herz in der Bibel ist das Organ, das leitet und das heißt, es denkt, es wägt ab, es entscheidet, es ist der Sitz, wo deine Überzeugungen sind und der Auftrag vom Herzen ist, wenn deine Verlangen kommen, denk an diesen Regierungstisch, da sitzt das Herz und dann kommt die Nefesh und sagt, ich will unbedingt das und das, dann ist der Job vom Herzen zu sagen, höre ich jetzt da drauf oder nicht. Und deswegen macht auch anderes Beispiel dafür, um da reinzukommen, auch dieser Satz, dass was vom Kopf ins Herz rutscht, ist biblisch gesehen absoluter Schwachsinn. Ich weiß zwar, was du damit meinst, wenn du das sagst, und ich habe das auch schon oft gehört, so, oh, ich habe beim Glauben, ich habe ganz vieles nur im Kopf, aber ich habe es irgendwie nicht im Herz. so was wir, ist unterschiedlich, was wir damit meinen. Oft würden wir sagen, ich fühle das gerade nicht. Aber, oder es ist mir nicht wichtig. Die zwei Möglichkeiten gibt es, würde ich sagen. Wenn man das sagt, hey, mir ist wichtig, dass was vom Kopf ins Herz rutscht, dann meint es entweder, ich will das gern mehr fühlen oder ich will es, dass mir es wirklich wichtig ist. Eins von den beiden Dingen könnte man damit verbinden. Aber biblisch gesehen ist es so, dass ob dir was wichtig ist oder nicht, entscheidet nicht, wie stark du das jetzt fühlst, sondern was deine Überzeugung dahinter ist. Und das kann jeder ganz normal beantworten. Du kannst doch beantworten, hey, ist es dir wichtig, mit und für Gott zu leben? Und jetzt musst du nicht eine richtige Antwort geben, weil du denkst, man sollte darauf ja sagen, sondern es ist wichtig, dich zu fragen, ist mir das wichtig? Nicht, ob du das krass fühlst, sondern ob dir das in der Tiefe wichtig ist. Ob das für dich eine Prio sein soll. Das ist wie eine Entscheidung, die du setzt, ob du dafür eine Überzeugung hast. Und wenn, ob du was, und ob sich das dann in Gefühlen ausdrückt oder nicht, das ist auch was ganz anderem. Man würde biblisch sagen, wenn was sozusagen, wenn man zu was keinen Zugang hat oder was ist mir unwichtig, würde man nicht sagen, das ist nur im Kopf und nicht im Herzen, sondern man würde vielleicht sagen, ich habe ein träges oder ein schwerhöriges oder ein verstocktes Herz, so wenn mir das alles nicht wichtig ist. Aber und wenn es im Herzen angekommen ist, ist es dann ein hörendes Herz. Aber die Bibel macht im Prinzip da keine Unterscheidung. Okay. So viel als Warm-up. Und intensives Warm-up, ich weiß. Jetzt ist es wichtig, von da ausgehend, war es im Paradies so, dass Gott, weil er eine echte Liebesbeziehung will, die Möglichkeit eingeräumt hat, sich gegen Gott zu entscheiden. Und diesen Job, dafür hat Gott den Teufel gebraucht, der die Möglichkeit eröffnet hat, hey, übrigens, ihr könntet euch doch auch gegen Gott entscheiden. Das war das Gespräch zwischen dem Teufel und zwischen Eva. Und deswegen ist das Herz auch rot, weil das Herz schon im Paradies konnte sich für oder gegen Gott entscheiden. Alles andere war durchdrungen von Gottes Geist. Die Kraft, die man hatte, das Verlangen, das man hatte, das war alles pur und schön und wunderbar. Es gab kein schlechtes Verlangen in dem Sinne, aber das Herz war damals schon so angelegt, du kannst dich auch gegen Gott entscheiden. Und genau das passiert im Sündenfall. Eva entscheidet sich für die Versuchung des Teufels, für dieses Ich will lieber mein eigener Gott sein. Und die Folge davon ist, dass Sünde einzieht in den Menschen, und das gilt jetzt für uns alle, und in uns wohnt. Und die Folge davon ist absolut schrecklich gewesen, weil die Folge davon ist, dass der ganze Mensch stirbt. Sowohl der körperliche Mensch ist nun in einem sterbenden irdischen Körper, als auch alles in mir. Ich muss sündigen, ich kann gar nicht anders. Gottes Geist lässt irgendwie noch überleben, aber das war's. Alles ist schwarz. Das Einzige, was neutral noch ist, sind die Gefühle. Die informieren dich jetzt halt darüber, dass du übrigens geistlich tot bist. Aber es sind immer noch Informanten, weil sie können nicht gut oder schlecht sein, sie können nicht sündig oder heilig sein, sie informieren dich einfach. Aber ansonsten ist alles durchdrungen von Sünde. Das ist die Not, in der jeder Mensch ist, der Jesus nicht hat. Und ich hatte es heute Morgen schon, es ist absolut traurig, wenn man das nicht sieht. Und das Geschenk daran, an dieser Not, das Gott uns macht, ist, dass es uns ehrlich sagt, dass er uns die Wahrheit zeigt, darüber. Und das viel größere Geschenk noch von heute Morgen war, Gott schenkt uns durch seinen Geist neues Leben. Das ist das Evangelium, Gottes Rettung. Und das Evangelium bedeutet, Geist Gottes zieht nun wieder in meinem Herzen ein und wohnt in mir. Wir hatten die verschiedenen Formulierungen. Es gibt ein neues, fleischernes Herz und Gottes Geist wohnt in mir. Und jetzt wäre an dieser Stelle so schön, wenn jetzt einfach alles wieder gut wäre. Wenn wir so diese Phase, in der wir gerade sind, wo vieles so anstrengend ist, wenn wir die überspringen dürfen. Wenn wir sozusagen direkt zu dem erretteten, vollendeten Menschen springen dürfen. Das ist, was passiert, wenn Gott seine Kinder zu sich ruft. Entrückung, das habt ihr vielleicht schon gehört. Dann wird dieser Körper, in dem wir gerade alle sind, umgestaltet zu einem geistlichen Körper. Wie der dann genau aussieht und auch wie der innere Mensch aussieht, das weiß ich auch nicht so genau, sagt die Bibel kaum was drüber, aber es ist auf jeden Fall klar, es wird überall Geist Gottes sein und es wird unfassbar schön sein in dir. Darauf gehen wir zu. Und jetzt müssen wir aber einen Schritt zurück, denn vom Evangelium, von dem das Gottesgeist eingezogen ist, ist der Step eben nicht, dass jetzt alles gut ist und es wird auch nicht kommen, sondern die Folge davon ist, dass wir jetzt zwar errettete, aber umkämpfte Menschen sind. Der errettete, umkämpfte Mensch. Und den vertiefen wir jetzt in den paar Minuten, die wir jetzt noch haben und in den nächsten Sessions. In dem erretteten, umkämpften Menschen wohnt sowohl Sünde als auch Heiliger Geist. In Galater 5 wird es ausführlich beschrieben, da wird statt Sünde für diese sündige Antriebskraft in uns das Wort Fleisch verwendet und es wird beschrieben, dass da ein Schlachtfeld ist, ein Schlachtfeld in dir. Bei einem Menschen, der Gott nicht kennt, da ist es viel entspannter, weil da ist ja alles schwarz, ist alles tot, dann gibt es innerlich auch nicht so viele Spannungen. Aber wenn Geist Gottes in dein Leben einzieht, dann wird es innerlich heftig. Wir sind immer noch in einem sterbenden irdischen Körper und in uns sind jetzt beide Antriebskräfte. Und deswegen ist es auch so tricky. Deswegen, so habe ich es versucht, es darzustellen, ist in unserem Verlangen sowohl fühlen wir Geist, von Heiligem Geist geprägtes Verlangen, aber wir fühlen auch eben von der Sünde geprägtes Verlangen, beides. Wir spüren bei unserer Lebenskraft sowohl, dass Heiliger Geist in uns wohnt und uns Kraft gibt, als auch das Alte. So alles ist durchzogen und wir sind quasi in Mischmasch aus den beiden. Und das Herz ist dabei deswegen rot, weil das Herz ist kein Mischmasch, sondern das Herz ist entweder schwarz oder das Herz hängt sich entweder an das Schwarze, also hängt sich an die Sünde, oder das Herz hängt sich an Gottes Geist. Das Herz entscheidet quasi die ganze Zeit zwischen den zwei Dingen. Die Schlacht, also zwischen Fleisch und Geist, zwischen Sünde in dir und Gottes Geist in dir, geht um dein Herz. Woran hängt sich dein Herz? In jeder einzelnen Situation. Und ihr merkt es ständig seid ihr in so Kämpfen. Und wo sich der Kampf vor allem abspielt, ist in deinen Herzensüberzeugungen und in deinem Verlangen. Denn das sind die entscheidenden Punkte. Wenn das, wovon du überzeugt bist, von Lüge und Sünde und Tod geprägt ist, dann feiert es der Teufel abgefahren. Wenn du in dir tief drin davon überzeugt bist, dass du hässlich bist und nicht liebenswert, dann ist es wie eine Bastion der Sünde in dir und die wird alles Mögliche beeinflussen. Die wird beeinflussen, wie du dich vielleicht an andere hängst, wie du dich selbst verachtest. Und es ist so, aus der militärischen Sicht der Gegenseite der Sünde in dir, ist das Beste, was die Sünde in dir schaffen kann, ist es, Herzensüberzeugungen zu pflanzen, die schlecht sind. Ich bin wertvoll, wenn ich was leiste. Und das einzupflanzen, ganz tief einzupflanzen, oh, das hat eine Kraft auf dein ganzes Leben. Das beeinflusst dich so richtig gut, sündig, schlecht. Wovon du mit deinem Herzen in Tiefe überzeugt bist, das wird dein Leben heftig beeinflussen. Deswegen ist das das eine Schlachtfeld, die Herzensüberzeugung. Was hältst du für wahr? Worauf vertraust du? Worauf verlässt du dich? Und alles, was daran schlecht ist, nennt die Bibel Götzen. Das ist zum Beispiel all das, wo du dir nicht vorstellen kannst, ohne das zu leben, außer Gott. Wenn es irgendwas gibt, wo du dir sagst, ohne das, ich kann mir nicht vorstellen, ohne das zu leben. Wenn es da was gibt, außer Gott, dann ist es ein Götze. Weil, oder all das, wovon du dir was holen willst, was dir eigentlich Gott geben möchte, auch das, alles, was sich sozusagen über Gott stellt, auch das sind tiefe Bastionen, Festungen in deinen Herzensüberzeugungen, die ständig dich in die Sünde reinziehen werden. Und deswegen ist diese Schlacht der Worte auch in der Bibel so ein riesiges Thema. Deswegen ist auch Lehre und in die Bibel eintauchen und gute Worte hören so ein riesiges Thema in der Bibel, weil sich da diese Schlacht der Überzeugung um Wahrheit und Lüge abspielt. Und deswegen ist der Teufel auch der Vater der Lüge, weil er Lügen einpflanzen will, ganz tief in dir, und Unwahrheiten, weil die haben einen krassen Impact auf dein Leben. Und das andere Feld ist ein bisschen oberflächlicher, aber auch kraftvoll, ist eben das Feld des Verlangens. Es kann sein, dass du eigentlich richtig gute Überzeugungen hast. Wir hatten das Beispiel doch heute Morgen, zum Beispiel beim Bibellesen. Kann sein, dass du die Bibel richtig wertvoll findest und auch davon überzeugt bist, dass es Gottes Wort ist und auch davon überzeugt bist, dass du daran lesen willst. Also deine Herzensüberzeugung ist voll gut. Und dann spürst du aber, dass du gar keinen Bock hast, dieses Buch aufzuschlagen. Und das ist die Kraft des Verlangens. Und das Verlangen lebt natürlich von der Kraft, dass es sich dir in Gefühlen präsentiert. Aber die Gefühle sind ja das Schlechte daran. Die sagen dir nur, übrigens, in dir ist ein sündiges Verlangen, nämlich dir keine Zeit mit Gott zu nehmen und was anderes höher zu setzen. Das ist die Information, die davon kommt. Aber es hat so eine Kraft quasi mitzureißen. Und wir gehen in diesen Kampfplatz ja morgen früh noch mal rein und schließen jetzt an der Stelle mit einem Beispiel. Wir nehmen uns so einen Kampf als Beispiel um deine Herzensüberzeugung. Und ein Kampf, der, würde ich sagen, bei ganz vielen in meinem eigenen Leben ganz wichtiger war, um eine Herzensüberzeugung, war die Frage, was ist eigentlich Sünde? Weil stell dir doch mal vor, wenn ich Gott hasse und dich hasse, weil du zu Gott gehörst, und ich schaff's, in deinem Herzen eine Überzeugung einzupflanzen, dass du etwas für Sünde hältst, was aus Gottes Sicht gar nicht falsch ist, dann fühlst du dich ja ständig schlecht. Und du kannst es noch nicht mal ändern, weil es ist ja gar nichts Falsches. Wenn ich dich dazu bringe, dass du ein schlechtes Gewissen für was hast, wo Gott sagt, hey, du musst kein schlechtes Gewissen haben, dann verurteilst du dich für was, was gar nicht falsch ist. Und das ist natürlich ultra clever. Und genau davon lesen wir in Jakobus 1. Da steht, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier ist so eine richtige Abfolge. Es geht drum um Versuchung. Versuchung heißt, dein Verlangen zerrt an dir, an dich rum zum Regierungstisch, sagt das Verlangen, hey Herz, komm mit, hör auf mich, mach das, was ich sag. Gegen Gott zu handeln, irgendwas Schlechtes zu machen. Und die Worte, die da stehen, ist wirklich so ein Reißen. Und so fühlt sich das ja auch oft an. Ständig werden wir gerissen, irgendwas Falsches zu machen, was wir eigentlich auch gar nicht wollen. So, Und dann ist es so, erst wenn du diesem Zerren Raum gibst, erst dann entsteht Sünde. Erst danach, wenn die Begierde empfangen hat, das ist wie schwängern, das Wort, das hier steht, wenn die Begierde geschwängert wurde, dann bringt sie Sünde zur Welt. So, das heißt, und das ist das Wichtige, warum es mir so wichtig ist, euch zu erklären, dass Gefühle neutral sind. Dieses Zerren an dir, wenn du merkst, boah, du hast jetzt voll das krasse Verlangen, zum Beispiel einen Porno zu schauen. Oder wenn du merkst, du stehst in der Runde und du hast jetzt richtig Lust zu lästern über die Person. Boah, du hast einen echt starken Spruch und es wäre jetzt so gut. Oder wenn du merkst, oh, du bist in so einer Runde mit ein paar Freundinnen und da, die eine Freundin ist nicht da, die dir letzte so ein dramatisches Geheimnis anvertraut hat und du merkst so, das wäre jetzt schon geil, das zu sagen. Fühlt sich voll gut an. Oder wenn du eben denkst, hey, ich würde jetzt voll gerne Zeit mit Gott es wäre jetzt, glaube ich, gut, Zeit mit Gott zu verbringen, aber dann so, oh nee. Oder wenn dieses krasse Gefühl aufkommt, schau mal, wie, was du eigentlich bist. Du bist doch gar nichts. Du bist absolut wertlos. Und in all diesen Situationen zerrt ja was ganz Starkes an dir. Und das ist Leben auf dieser Erde. Das ist dieser Kampf in dir. Und es ist nicht schlecht. Und es ist auch nicht, es ist nicht falsch. Es ist tragisch. Es ist nicht so, wie Gott sich ursprünglich gedacht hat, aber du hast nichts Falsches gemacht, weil in dir alle möglichen widerlichen Ideen und Verlangen hochkommen. Sondern das ist eben das, dass unser Innenleben durchzogen ist von Gottes Geist, aber auch von Sünde. So, und erst, wenn du diesem Ziel nachgibst und es beginnt schon in deinem Kopf, erst dann wird Sünde. So, das heißt, es kommt der Gedanke, boah, jetzt ein Porno schauen und dann kannst du entscheiden, nee, so ein Scheiß, ich will das nicht, Gott, ich halte mich an dich. Oder du gehst den ersten Gedankenstep, ah ja, fangst an mit diesem Verlangen zu tanzen und mitzugehen. Ab dann geht's los, dass wir sündigen. Ab dann, wo wir dem Raum geben. Es kommt dieser starke Gedanke von Selbstverachtung, dieses starke Verlangen, dich selbst zu verachten. Und dann wäre in guter Weise damit umgehen zu sagen, nee Gott, ich weiß, dass du mich liebst und wie du mich siehst, ist die Wahrheit. Und ich gebe dem keinen Raum. Ich sage Stopp. Und in Sünde, in Unwahrheit fällst du, wenn du dem Raum gibst. Wenn du sagst, ja, stimmt eigentlich schon. Und wenn du anfängst, darin zu baden. Und manchmal in meinem Leben ist es manchmal so, mancher Tage gibt es, das ist wie so eine die ganze Zeit hin und her schubsen. Es kommt was Ungutes, sagt, nein Gott, das ist Quark. Und dann gebe ich ihm aber vielleicht doch Raum. Und wenn du Sachen viel Raum gibst, dann kommt natürlich eine Tat. So, wenn in der Situation dieses krasse Verlangen kommt, Anna nervt mich jetzt wegen irgendwas oder so, dann kann ich entweder sagen, nee, stopp, ich mag sie nicht abfällig übers Denken, oder ich gebe mich rein und irgendwann in diesem Reingeben kommt am Ende dann auch eine Tat raus. Deswegen sagt Jesus, aus euren Herzen kommen die schlechten Dinge, sowas wie Ehebruch und Lästereien und Diebstahl und so weiter. Das beginnt innen, dass es schräg wird und dann führt es irgendwann zur Tat. Und die auch sichtbar wird. Aber nur, weil du, es kann auch sein, du hast richtig verdrehte, kaputte Sehnsüchte, wo du dann so denkst, was bin ich eigentlich für ein abgefahren schlimmer Mensch, dass ich sowas überhaupt will. Und das ist aber halt, das ist die Zerbrochenheit, in der wir leben. Es ist nicht schlimm, dass du manchmal spürst, dass du ein Verlangen nach diesem oder jenem hast, egal wie schlecht und schlimm das ist. Sondern das ist die Zerbrochenheit dieses Lebens. Und es wird so schön sein, wenn es irgendwann aufhört. Aber die Frage ist, wie reagiert dein Herz auf das, was da in dir ist? Und deswegen ist es ultra wichtig, dass du bei der Frage, was ist eigentlich Sünde, lernst zu unterscheiden. Weil wenn du dich ständig schlecht machst für das, dass du doch eigentlich, dass du Gefühle spürst, die dir zeigen, in dir ist schlechtes Verlangen, dann, wenn du sozusagen sagst, oh, ich fühle mich so schlecht, weil ich fühle Gott gar nicht oder so, dann machst du dich vermutlich für irgendwas fertig, was gar nicht das Problem ist. In meinem Leben, damit schließe ich, war das schon ein Riesending. Ich habe irgendwann so verstanden, okay, es ist voll wichtig, mit Gott zu leben. Und es war mir auch wirklich wichtig. Und es war mir wichtig, so auf ihn zu vertrauen. Und dann habe ich so das gelesen, okay, und wenn wir durch Gottes Geist leben, wenn wir auf ihn vertrauen, dann wird sich das auch ausbreiten und so. Und dann hat es mich voll fertig gemacht, dass ich aber Tag für Tag ständig alles Mögliche in mir entdecke, was so gar nicht zu Gott passt. Und dann habe ich gedacht, hä, was mache ich denn jetzt damit? Dann habe ich gedacht, ich glaube nicht richtig. Ich denke, ich vertraue nicht genug. Ich lebe nicht genug in Jesus oder sowas. Und dann habe ich immer gedacht, das ist das Problem. Ich will es gar nicht richtig. Wenn ich es wirklich wollen würde, wenn ich wirklich auf Jesus vertrauen würde, dann würde ich doch auch nur das Gute fühlen und nur für das Gute verlangen haben und so. Und wenn du so Gedanken kennst, dann mache ich dir ganz viel Mut, Gott zu sagen, mit Gott zu verstehen, hey, das ist nicht das Problem, dass du feststellst, oh ja, in mir wohnt Sünde. So ist es halt. Sondern dann ist vielleicht ein ganz wichtiger Step für dich, und als ich das verstanden habe, war das so schön, einfach zu feiern, wow Gott, wie schön, dass ich davon überzeugt bin, dass ich für dich leben will. Wie schön ist es, dass ich, dass du mir so wichtig bist. Und dann wird aus diesem Kampf um diese Herzensüberzeugung wird das Feld zurückerobert. Weil Gottes Wort dich in Wahrheit führt. Und das ist generell so. Ist jetzt nur ein Beispiel und diese JK ist auch nur ein Puzzlestück dabei. Aber wenn wir Gottes Wort vertiefen, dann wird uns das immer tiefer und weiter reinführen in seine Wahrheit, in seine Freiheit. Ich bete mit uns. Papa, ich danke dir für den Abend. Danke, dass wir vor dich kommen dürfen. Und jetzt bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen von uns bei der Hand nimmst, einfach das für sich so einzuordnen, was wir jetzt gehört haben, auch über das, wie du uns gedacht hast. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen stärkst, uns an dich zu klammern, auf dich zu vertrauen. Und ich danke dir, dass wir, egal was passiert, und selbst wenn wir uns x-mal an irgendwas Falsches dranhängen und uns falsch entscheiden, dass einfach über allem steht eine Gnade, Liebe und Annahme. Und die gilt immer und umgibt uns und ist unsere Hoffnung. Wir nehmen das aus deiner Hand. Amen.
Und ich darf euch jetzt den Segen zusprechen, dafür dürft ihr gerne aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.